From the conference center
aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 177. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Der Präsident der Kirche leitet diese Versammlung.
Wir heißen Sie heute Morgen zur vierten allgemeinen Versammlung der 177. Herbst-Generalkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, willkommen. Wir begrüßen auch diejenigen, die diese Versammlung über das Radio, das Fernsehen, das Internet oder über Satellit verfolgen. Wir danken den Eigentümern und dem Betriebspersonal der öffentlichen Einrichtungen, die diese Konferenz übertragen. Wir begrüßen heute Morgen auch die Vertreter der Schulen und Hochschulen sowie Vertreter aus dem politischen und öffentlichen Leben. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Greg Jessup und Mac Wilberg mit Clay Christiansen und Andrew Unsworth an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied Herr und Gott der Himmelsheere eröffnet und erfreut uns nun mit dem Lied Vater, dir sei diese Stunde. Danach spricht Elder W. Rolfe Kerr, ein emeritiertes Mitglied der 70er, das Anfangsgebet.
Our Father in heaven,
unser Vater im Himmel,
we come before thee with thankful hearts.
Mit dankbarem Herzen treten wir vor dich und danken dir für das Leben und das Opfer deines Sohnes, der unser Erlöser und Erretter ist. Wir sind dankbar für die Wiederherstellung des Evangeliums in diesen letzten Tagen, für das, was sie in unserem Leben bedeutet. Wir danken dir, dass wir lebende Propheten, Seher und Offenbarer haben und sind dankbar für das Leben und den Dienst unseres Präsidenten Gordon B. Hinckley und dass seine Lebenszeit verlängert wurde. Und wir beten, dass er weiterhin seinen Dienst verrichten kann und dass er belebt wird durch die Macht deines Geistes. Wir bitten dich für die Mitglieder der Kirche auf der ganzen Welt, dass wir alle tapfer sind in unserem Zeugnis von Jesus. Wir beten für die Orte in der Welt, in denen es viel Unruhe gibt und Konflikte, und erflehen deinen Segen auf diejenigen, die etwas bewirken können, sodass Herzen erweicht werden mögen und dass der Friede wiederhergestellt wird. Wir erflehen einen besonderen Segen für diejenigen, die falsche Informationen haben, für die, die uns feindlich gesinnt sind, sodass die Botschaften dieser Konferenz verstanden werden und dass sie auch akzeptiert und begriffen werden. Wir beten vor allem für diejenigen, die ehrlichen Herzens sind, dass sie ein Zeugnis deines Geistes empfangen und dass sie verstehen und erkennen, dass das wiederhergestellte Evangelium deines Sohnes wahr ist. Wir beten für all das, was sich in dieser Konferenz noch abspielt, dass die Konferenz sich zu einem Segen für Millionen auswirkt. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Always be their friend.
Der Chor sang soeben Gebet eines Kindes. Wir freuen uns, nun von Präsident Henry B. Eyring zu hören, dem gerade erst bestätigten zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Nach seinen Worten hören wir von Elder Quentin L. Cook, der gestern Vormittag als Mitglied des Kollegiums der 12 Apostel bestätigt worden ist. Danach haben wir die Freude, von Elder Claudio R. M. Costa von der Präsidentschaft der 70er sowie von Schwester Julie B. Beck, der Präsidentin der FAV, zu hören. Nach Schwester Becks Ansprache singen der Chor und die Anwesenden: Ich bin ein Kind von Gott. Im Anschluss daran spricht Elder Christopher Golden Jr. von den 70ern. Ihm folgt Elder David A. Bednar vom Kollegium der 12 Apostel.
Ich bin sehr dankbar für den Chor und die Übertragung heute Morgen, die sich um den Heiland handelte. Und ich bin dankbar für das Lied "Dies ist der Christus", wie von James E. Faust der Text geschrieben worden ist. Als ich mich neben Bruder Newell gesetzt habe, habe ich ihn gefragt, wie es seinen Kindern geht. Er sagte, als Präsident Faust immer in diesem Sessel gesessen hat, hat er mich das auch immer gefragt, und ich bin darüber nicht überrascht, weil Präsident Faust immer ein perfektes Beispiel für einen Nachfolger Christi gewesen ist. Ich habe immer gespürt, als ich aufgewachsen bin, dass ich so sein wollte wie Präsident Faust, und es ist immer noch Zeit da, so zu werden wie er. Als unsere Kinder noch sehr klein waren, begann ich damit, immer einiges von dem aufzuschreiben, was jeden Tag passierte. Ich möchte Ihnen erzählen, wie es dazu kam. Ich kam von einem Auftrag in der Kirche spät nach Hause. Es war bereits dunkel. Als ich auf die Haustür zuging, war ich überrascht, meinen Schwiegervater zu sehen, der in unserer Nähe wohnte. Er trug eine ganze Ladung Rohre auf der Schulter, ging sehr schnell und trug Arbeitskleidung. Ich wusste, dass er dabei war, ein Leitungssystem zu bauen, um Wasser von einem tiefer liegenden Bach zu unserem Grundstück hinaufzupumpen. Er lächelte, sprach leise mit mir und eilte dann an mir vorbei und verschwand in der Dunkelheit, um seine Arbeit fortzusetzen. Ich ging weiter auf das Haus zu und dachte darüber nach, was er da für uns tat. Gerade als ich die Tür erreichte, hörte ich in meinem Sinn diese Worte: Diese Erlebnisse gebe ich dir nicht für dich alleine. Schreibe sie auf. Ich betrat das Haus. Ich ging nicht zu Bett, obwohl ich müde war. Ich nahm ein Blatt Papier zur Hand und begann zu schreiben. Und als ich das tat, verstand ich die Botschaft, die ich in meinem Sinn gehört hatte. Ich sollte sie für meine Kinder aufschreiben, damit sie irgendwann einmal lesen könnten, wie ich erlebt hatte, dass unsere Familie durch Gottes Hand gesegnet wurde. Großvater wusste nicht und musste nicht das tun, was er für uns tat. Er hätte es jemand anderen tun lassen oder es einfach gar nicht tun können. Aber er diente uns, seiner Familie, in der Art und Weise, wie Jünger Christi, die mit dem Herrn einen Bund geschlossen haben, es immer tun. Ich wusste, dass das wahr war. Also schrieb ich es auf, damit meine Kinder einmal die Erinnerung daran hätten, wenn sie es brauchten. Jahrelang schrieb ich täglich ein paar Zeilen. Ich ließ nie einen Tag aus, egal wie müde ich war oder wie früh ich am nächsten Tag aufstehen musste. Vor dem Schreiben dachte ich über die Frage nach: Habe ich heute bemerkt, dass Gott seine Hand ausgestreckt hat, um auf uns oder unsere Kinder oder unsere Familie einzuwirken? Während ich damit fortfuhr, geschah etwas. Wenn ich auf den Tag zurückblickte, konnte ich erkennen, was Gott für einen von uns getan hatte. Etwas, was ich während des geschäftigen Tages gar nicht bemerkt hatte. Als das geschah, und es geschah oft, erkannte ich, dass mein Bemühen, mich zu erinnern, Gott ermöglichte, mir zu zeigen, was er getan hatte. Nicht nur Dankbarkeit erfüllte mein Herz, auch mein Zeugnis wuchs. Meine Gewissheit wurde stärker, dass der himmlische Vater unsere Gebete hört und darauf antwortet. Ich empfand mehr Dankbarkeit dafür, dass unser Herz durch das Sühnopfer des Herrn erweicht und geläutert wird. Außerdem wuchs mein Vertrauen, dass der Heilige Geist uns an alles erinnern kann, selbst an etwas, was wir gar nicht bemerkt oder beachtet hatten, als es geschah. Die Jahre sind vergangen. Meine Söhne sind nun erwachsen. Ab und zu sagt einer von ihnen ganz unerwartet zu mir: Vater, ich habe in meiner Kopie des Tagebuchs gelesen, wie es war als. Und dann erzählt er mir, dass ihm dadurch, dass er etwas über ein längst vergangenes Ereignis gelesen hat, etwas bewusst geworden ist, was Gott in jüngerer Zeit für ihn getan hat. Mir geht es darum, Ihnen ans Herz zu legen, dass Sie Möglichkeiten finden, Gottes Güte zu erkennen und sich daran zu erinnern. Unser Zeugnis wird dadurch wachsen. Vielleicht führen Sie kein Tagebuch. Vielleicht erzählen Sie Ihren Lieben und anderen, denen Sie dienen, nichts von dem, was Sie in irgendeiner Form aufgezeichnet haben. Aber Sie und die anderen werden gesegnet sein, wenn Sie sich an das erinnern, was der Herr getan hat. Sicher kennen Sie das Lied, das wir manchmal singen: Sieh den Segen, denke ständig dran, sieh den großen Segen, sieh, was Gott getan. Es ist nicht leicht, sich daran zu erinnern. Da uns ja ein Schleier vor die Augen gelegt wurde, können wir uns nicht daran erinnern, wie es war, im vorirdischen Dasein bei unserem himmlischen Vater und seinem geliebten Sohn Jesus Christus zu leben. Ebenso wenig können wir mit den physischen Augen oder dem Verstand allein die Hand Gottes in unserem Leben erkennen. Um das zu erkennen, brauchen wir den Heiligen Geist. Und es ist nicht leicht, in einer schlechten Welt würdig dafür zu sein, dass der Heilige Geist uns begleiten kann. Deshalb gab es schon immer, seit Anbeginn der Welt, unter Gottes Kindern das Problem, dass sie Gott vergaßen. Denken Sie an die Zeit des Mose, als Gott für Manna sorgte und seine Kinder auf wunderbare und sichtbare Weise führte und beschützte. Dennoch warnte der Prophet das Volk, das so gesegnet worden war, so wie die Propheten immer gewarnt haben und immer warnen werden. Nimm dich in Acht. Achte gut auf dich. Vergiss nicht die Ereignisse, die du mit eigenen Augen gesehen und die Worte, die du gehört hast. Lasse sie dein ganzes Leben lang nicht aus dem Sinn. Die Aufforderung, nicht zu vergessen, war schon immer für die am schwierigsten, die reich gesegnet wurden. Wer glaubenstreu zu Gott steht, ist behütet und gedeiht. Das ergibt sich daraus, dass man Gott dient und seine Gebote hält. Aber mit diesen Segnungen kommt auch die Versuchung, dass man vergisst, woher sie kommen. Leicht beginnt man zu glauben, dass die Segnungen nicht an einen liebenden Gott, auf den wir angewiesen sind, sondern unserer eigenen Kraft zu verdanken sind. Die Propheten haben immer wieder geklagt, und so können wir erkennen, wie falsch und auch wie wankelmütig die Menschenkinder im Herzen sind. Ja, wir können sehen, dass der Herr in seiner großen und endlichen Güte diejenigen segnet und gedeihen lässt, die ihr Vertrauen in ihn setzen. Ja, und wir können sehen, genau zu der Zeit, wenn er sein Volk gedeihen lässt, ja, indem ihre Felder, ihr Kleinvieh und ihre Herden und ihr Gold und ihr Silber und allerlei Kostbarkeiten jeder Gattung und Art zunehmen, indem er ihr Leben schont und sie aus den Händen ihrer Feinde befreit, indem er ihren Feinden das Herz erweicht, sodass sie ihnen nicht den Krieg erklären. Ja, und kurz gesagt, indem er alles für das Wohlergehen und Glücklichsein seines Volkes tut, ja, dann ist die Zeit, dass sie ihr Herz verhärten und den Herrn, ihren Gott, vergessen und den Heiligen mit Füßen treten, ja, und dies wegen ihrer Unbeschwertheit und ihres überaus großen Wohlstandes. Und der Prophet fährt fort, ja, wie schnell im Stolz überheblich zu werden, ja, wie schnell zu prahlen und aller Art dessen zu tun, was von übel ist, und wie langsam sind sie doch, sich des Herrn ihres Gottes zu erinnern und seinen Ratschlägen Gehör zu schenken, ja, wie langsam auf den Pfaden der Weisheit zu wandeln. Leider ist Wohlstand nicht der einzige Grund dafür, warum Menschen Gott vergessen. Es kann auch schwierig sein, an ihn zu denken, wenn es uns schlecht geht. Wenn wir uns in erdrückender Armut abmühen oder wenn unsere Feinde sich gegen uns behaupten oder eine Krankheit nicht geheilt wird, kann uns der Feind unserer Seele seine üble Botschaft senden, dass es keinen Gott gibt oder dass er, falls es ihn gibt, sich nicht um uns kümmert. Dann kann es für den Heiligen Geist schwer sein, uns an all die Segnungen zu erinnern, die wir von Kindheit an und inmitten unserer Bedrängnis vom Herrn bekommen haben. Es gibt ein einfaches Heilmittel gegen das schreckliche Übel, Gott, seine Segnungen und seine Botschaften an uns zu vergessen. Jesus Christus hat es seinen Jüngern verheißen, kurz bevor er gekreuzigt werden, auferstehen und dann aus ihrer Mitte genommen werden sollte, um in Herrlichkeit zu seinem Vater zurückzukehren. Sie machten sich darüber Sorgen, wie sie bestehen konnten, wenn er nicht mehr bei ihnen war. Dies ist die Verheißung. Sie erfüllte sich damals für sie. Sie kann sich auch heute für uns alle erfüllen. Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Schlüssel zu jenem Erinnern, das ein Zeugnis entstehen lässt und bewahrt, ist, dass man den Heiligen Geist als Begleiter empfängt. Er ist der Heilige Geist, der uns erkennen lässt, was Gott für uns getan hat. Er ist der Heilige Geist, der auch diejenigen, denen wir dienen, erkennen lassen kann, was Gott für sie getan hat. Der himmlische Vater hat uns eine einfache Anleitung dafür gegeben, wie wir den Heiligen Geist in unserem unruhigen Alltag nicht nur einmal, sondern stets empfangen können. Diese Anleitung wird im Abendmahlsgebet wiederholt. Wir versprechen, dass wir immer an Jesus Christus denken werden. Wir versprechen, dass wir seinen Namen auf uns nehmen. Wir versprechen, dass wir seine Gebote halten. Und uns wird verheißen, dass sein Geist mit uns sein wird. Diese Versprechen wirken auf wundervolle Weise zusammen, um unser Zeugnis zu stärken und mit der Zeit durch das Sühnopfer unser Wesen zu verändern, wenn wir unseren Teil des Versprechens einhalten. Es ist der Heilige Geist, der bezeugt, dass Jesus Christus der geliebte Sohn des himmlischen Vaters ist, der uns liebt und möchte, dass wir als Familie ewiges Leben bei ihm haben. Selbst wenn dieses Zeugnis gerade erst entsteht, spüren wir den Wunsch, ihm zu dienen und seine Gebote zu halten. Wenn wir das weiterhin beharrlich tun, erlangen wir die Gaben des Heiligen Geistes und dadurch Macht in unserem Dienst. Wir werden die Hand Gottes deutlicher erkennen, so deutlich, dass wir letztlich nicht nur an ihn denken, sondern ihn auch lieben lernen und ihm durch die Macht des Sühnopfers ähnlicher werden. Vielleicht fragen Sie, aber wie kommt dieser Prozess bei jemandem in Gang, der nichts von Gott weiß und sagt, ich erinnere sich an überhaupt keine geistige Erlebnisse? Jeder hat schon einmal geistige Erlebnisse gehabt, die er vielleicht nicht als solche erkannt hat. Jeder Mensch hat beim Eintritt in diese Welt den Geist Christi erhalten. Wie dieser Geist wirkt, wird im Buch Moroni beschrieben. Denn siehe, jedem Menschen ist der Geist Christi gegeben, damit er gut von böse unterscheiden könne. Darum zeige ich euch den Weg zu urteilen, denn alles, was einlädt, Gutes zu tun und dazu bewegt, dass man an Christus glaubt, geht von der Macht und Gabe Christi aus. Darum könnt ihr mit vollkommenem Wissen wissen, dass es von Gott ist. Aber alles, was den Menschen dazu bewegt, dass er Böses tut und nicht an Christus glaubt und ihn verleugnet und nicht Gott dient, davon könnt ihr mit vollkommenem Wissen wissen, dass es vom Teufel ist. Denn auf diese Weise arbeitet der Teufel, denn er bewegt keinen Menschen dazu, dass er Gutes tut, nein, nicht einen. Auch seine Engel tun das nicht, auch die tun das nicht, die sich ihm unterwerfen. Darum flehe ich euch an, Brüder, im Licht Christi eifrig zu forschen, damit ihr gut von böse unterscheiden könnt. Und wenn ihr alles Gute ergreift und es nicht verwerft, dann seid ihr gewiss. Ein Kind Christi. Daher haben Menschen geistige Erlebnisse. Bevor sie das Recht auf die Gaben des Heiligen Geistes erhalten, wenn sie als Mitglied der Kirche bestätigt werden, ja sogar bevor der Heilige Geist ihnen vor der Taufe die Wahrheit bestätigt. Der Geist Christi hat sie schon von Kindheit an aufgefordert, Gutes zu tun, und er hat sie vor dem Bösen gewarnt. Sie haben Erinnerungen an diese Ereignisse, selbst wenn sie noch nicht erkannt haben, woher sie kamen. Diese Erinnerung kehrt zu ihnen zurück, wenn sie das Wort Gottes hören, wenn sie den Missionaren zuhören. Sie erinnern sich an das Gefühl der Freude oder der Trauer, wenn ihnen die wahren Grundsätze des Evangeliums erklärt werden. Und diese Erinnerung erweicht ihnen das Herz, sodass sie zulassen, dass der Heilige Geist ihnen Zeugnis gibt. Das bringt sie dann dazu, dass sie die Gebote halten und den Namen des Erlösers auf sich nehmen wollen. Und wenn sie das tun, Und wenn Sie von einem bevollmächtigten Diener Gottes die Worte hören, empfange den Heiligen Geist, dann erhalten Sie noch mehr Kraft, immer an Gott zu denken. Ich bezeuge Ihnen, dass das warme Gefühl, das Sie verspürt haben, als Sie der Wahrheit, die hier bei der Konferenz verkündet wurde, zugehört haben, vom Heiligen Geist kommt. Der Erlöser, der versprochen hat, dass der Heilige Geist kommen würde, ist der geliebte, verherrlichte Sohn unseres himmlischen Vaters. Wenn Sie heute und morgen am Abend beten und nachdenken, stellen Sie die Frage, hat Gott eine Botschaft gesandt, die für mich bestimmt war? Ich werde das tun, und dann werde ich eine Möglichkeit finden, seine Hand in meinem Leben zu spüren und diese Erinnerung für den Tag zu bewahren, an dem ich und meine Lieben daran erinnert werden müssen, wie sehr Gott uns liebt und wie sehr wir ihn brauchen. Ich bezeuge, dass er uns liebt und segnet, mehr als die meisten von uns jetzt erkannt haben. Ich weiß, dass dies wahr ist, und es macht mir Freude, an ihn zu denken. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Dear brothers and sisters,
liebe Brüder und Schwestern, ich schließe mich mit Ihnen an in meinen Grüßen an Präsident Eyring und seine Familie. Präsident Hinckley berief mich am späten Donnerstagnachmittag ins Kollegium der Zwölf. Ich kann nicht annähernd beschreiben, in was für einem Wechselbad der Gefühle ich mich seither befinde. Ich habe schlaflose Nächte und viel Zeit auf den Knien verbracht. Meine Lebensgeister haben jedoch durch das Wissen Auftrieb erhalten, dass Präsident Hinckley der Prophet ist und dass die Mitglieder der Kirche für mich und für meine Familie beten werden. Wenn ich sage, dass ich mich zutiefst unzulänglich fühle, ist das eine Untertreibung. Als ich im April 1996 als Generalautorität berufen wurde, fühlte ich mich der Berufung ebenso nicht gewachsen. Elder Maxwell versicherte mir damals, die wichtigste Voraussetzung für uns alle, die wir im Gottesreich dienen, sei, dass es einem nicht schwerfalle zu bezeugen, dass der Erlöser ein göttliches Wesen ist. Mich überkam seinerzeit ein Frieden, der mich nicht mehr verlassen hat, weil ich den Erlöser liebe und geistige Erlebnisse gehabt habe, die mir erlauben, von ihm Zeugnis zu geben. Ich freue mich über die Gelegenheit, ungeachtet meiner Unzulänglichkeit, ein besonderer Zeuge Jesu Christi in aller Welt zu sein. In Lehre und Bündnisse 68, Vers 5 und 6 lesen wir: Siehe, dies ist die Verheißung des Herrn an euch, o ihr meine Knechte. Darum seid guten Mutes und fürchtet euch nicht, denn ich, der Herr, bin mit euch und werde euch beistehen. Und ihr sollt von mir, ja, Jesus Christus, Zeugnis geben, dass ich der Sohn des lebendigen Gottes bin, dass ich war, dass ich bin und dass ich kommen werde. Ich sehne mich danach, dass der Heilige Geist mich begleiten möge, wenn ich an diesem Sabbatmorgen zu Ihnen spreche. Das alles beherrschende Gefühl, das sich bei mir einstellte, als ich diese Berufung empfing, ist: Wir müssen aus dem Glauben heraus und nicht aus Furcht leben. In 2. Timotheus geht der Apostel Paulus auf den Glauben der Großmutter und der Mutter des Timotheus, Lois und Eunike, ein. Er schreibt: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Was mich betrifft, so schulde ich Vorfahren Dank, die sich jetzt auf der anderen Seite des Schleiers befinden. Sie gaben alles, was man von ihnen verlangte, um das Reich Gottes auf Erden aufzurichten. Ich bin dankbar, dass ich mein ganzes Leben lang von Menschen umgeben war, die den Erlöser lieben. Mein Herz schwillt über vor Dankbarkeit für meine Familie. Meine Frau Mary ist die Freude meines Lebens. Ihre geistige Kraft, ihre Vorbildlichkeit, ihr Sinn für Humor und ihre liebevolle Unterstützung haben mir mein Leben lang geholfen. Unseren drei Kindern und ihren Ehepartnern verdanke ich eine große Zufriedenheit. Zusammen mit unseren neuen Enkelkindern waren sie immer ein Glück für uns. dass sie so gläubig sind, beten und ein gutes Leben führen, war Mary und mir ein großer Trost. Wenn ich an meine Jugend in Logan in Utah zurückdenke, in Elder Perrys viel zitierten Cache Valley, wird mir bewusst, welches Glück ich hatte, in einer guten Familie aufzuwachsen. Eine rechtschaffene Mutter zu haben, die voller Glauben war, und einen liebevollen Vater, einen älteren Bruder, der mir ein außergewöhnliches Vorbild, ein Freund und ein Berater war, und eine liebevolle und vertrauensvolle jüngere Schwester. Was für ein Glück auch, begabte und engagierte Führer, Lehrer, Trainer und Freunde in der Kirche zu haben, die mir wunderbare Vorbilder waren. Als junger Mann durfte ich in der britischen Mission dienen, ein wegweisendes, bedeutendes Ereignis in meinem Leben. Der Einfluss, den ein guter Missionspräsident ausübt, ist eines der großen Wunder des wiederhergestellten Evangeliums. Vor ein paar Wochen erreichte mich am Hauptsitz der Kirche eine Geburtstagskarte von einer Frau, an den Belehrungen wir vor vielen Jahren als junge Missionare in Gloucester mitgewirkt hatten. Ich hatte den Kontakt zu ihr verloren. Sie teilte mir mit, dass sie und ihr Mann in der Kirche sehr aktiv seien und dass sie 6 Kinder und 20 Enkel hätten, die alle im Bund geboren seien. Das war vielleicht die schönste Geburtstagskarte, die ich je bekommen habe. Mary und ich zogen aus Utah fort, weil ich in Palo Alto in Kalifornien Jura studieren wollte. Nach dem Abschluss wollten wir nach Utah zurückkehren, aber der Geist sagte uns, wir sollten in Kalifornien bleiben. 33 Jahre lang lebten wir in Kalifornien und zogen dort unsere Kinder groß. Wir hatten beide zahlreiche Gelegenheiten zu dienen. Es gefiel uns, wie unterschiedlich die Mitglieder waren und wie sie sich dem Evangelium Jesu Christi verschrieben. Ich werde den wunderbaren Mitgliedern der Kirche in Kalifornien, die mich so positiv beeinflusst haben, ewig dankbar sein. Die letzten 11,5 Jahre als 70er waren wirklich sehr lohnend. Da ich dieses Kollegium nun verlasse, möchte ich meinen Mitbrüdern sagen, wie gern ich sie habe und wie sehr ich sie dafür schätze, dass sie sich im Reich Gottes auf Erden engagieren und ihm treu ergeben sind. Ich schätze ihre Treue und ihre guten Werke. Sie sollen wissen, dass es mir eine Freude war, mit ihnen zu dienen. Ich bin auch den Brüdern, die wir als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigen, von ganzem Herzen zugetan. Ich habe mich bemüht, eine anständige Arbeit zu leisten und ihnen ihre Verantwortung so leicht zu machen, wie ich nur konnte. Ich bin dankbar, dass die erste Präsidentschaft und das Kollegium der 12 so ein gutes Leben führen und Beispiel geben, dankbar für ihre Geduld, ihre Worte, ihre Freundlichkeit und ihre Hingabe an unseren himmlischen Vater und seinen Sohn Jesus Christus und sein wiederhergestelltes Evangelium. Ich bin dankbar, dass Gott den Propheten Joseph Smith berief, durch den die Fülle des Evangeliums auf Erden wiederhergestellt wurde. Meine Erfahrungen als Generalautorität haben mich von Herzen dankbar gestimmt dafür, wie glaubensvoll und gut die Heiligen der letzten Tage in aller Welt sind. 2 Jahre lang waren wir auf den Philippinen. Im April 1961 schickte Präsident Hinckley, der damals dem Kollegium der 12 angehörte, die ersten Missionare nach Manila. Es gab auf den ganzen Philippinen nur einen einzigen einheimischen Priestertumsträger. Heute gibt es fast 600.000 Mitglieder. Sie haben kein einfaches Leben und es mangelt ihnen materiell an vielem, aber sie lieben den Erlöser. Das Evangelium trägt gewaltig dazu bei, dass sich ihr Leben bessert. Welch ein Segen, in ihrer Mitte zu dienen. 3 Jahre lang haben wir auch auf den pazifischen Inseln gedient. Es ist bemerkenswert, dass fast 25% aller Polynesier auf der Welt Mitglieder der Kirche sind. Ihr Glaube und ihre Geistigkeit sind legendär. Einmal waren meine Frau und auch ich in Wawau auf den Tonga-Archipel. Ich hatte gerade erst in einer Pfarrkonferenz darüber gesprochen, dass man den Propheten folgen müsse. Beim Essen nach der Konferenz saß ich neben einem angesehenen älteren Stammesoberhaupt. Er gab mir zu verstehen, wie dankbar er für die Worte des Propheten war. Dann erzählte er mir eine Geschichte. Wawau ist eine relativ kleine Insel, auf der es normalerweise ausreichend regnet, aber hin und wieder gibt es schlimme Dürreperioden. Auf der Insel gibt es längliche Buchten, fast wie eine Meerenge, die sich unter steilen Abhängen in die Inseln hineinziehen. Wenn durch eine Dürre das Wasser im Dorf ausblieb, gab es nur eine Möglichkeit, Trinkwasser zu bekommen und zu überleben. Im Lauf der Jahrhunderte hatte man festgestellt, dass das Trinkwasser sich durch die Felsformationen in den Berg hindurch seinen Weg bahnte und an einigen Stellen im Meer hervortrat. Die Männer von Tonga stachen also mit ihren kleinen Booten in See, wobei ein weiser Alter am Ende eines Bootes stand und nach der rechten Stelle Ausschau hielt. Die starken jungen Männer standen mit Behältern bereit, mit denen sie tief ins Meerwasser eintauchen konnten. Als sie an der richtigen Stelle ankamen, hob der Weise beide Arme zum Himmel empor. Das war das Zeichen. Die starken jungen Männer sprangen daraufhin so tief sie konnten vom Boot ins Wasser und füllten die Behälter mit frischem Quellwasser. Dieser alte Stammeshäuptling verglich nun diese traditionelle Lebensrettung mit den lebendigen Wassern des Evangeliums Jesu Christi und den Weisen mit den Propheten Gottes auf Erden. Er wies darauf hin, dass das Wasser rein und frisch war und ihnen in der Dürre das Leben rettete. Aber es war nicht leicht zu finden. Dem ungeschulten Auge blieb es verborgen. Der Stammeshäuptling wollte alles wissen, was der Prophet lehrte. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Die Welt braucht dringend das frische Quellwasser, das Evangelium Jesu Christi. Wir sollten dem Propheten aufmerksam zuhören, bevor wir Entscheidungen treffen. Aus meinen unvollständigen privaten Aufzeichnungen geht hervor, dass Präsident Hinckley immer wieder den Glauben an den Herrn Jesus Christus angesprochen. Dem folgen als Schwerpunkte die Stärkung der Familie und dass die Familie zu Hause religiöse Gepflogenheiten wahrt. Immer und immer wieder hat er uns gesagt, wenn wir einen Grundsatz leben, erhalten wir ein Zeugnis davon, dass er wahr ist, und dadurch wächst dann unser Glaube. Ich weiß, dass viele von Ihnen sich Sorgen darüber machen, wie sie ihre Kinder in so schwierigen Zeiten erziehen und ihren Glauben stärken sollen. Als meine Frau und ich im Raum der Bucht von San Francisco eine Familie gründeten, hatten wir dieselbe Sorge. In einem entscheidenden Augenblick erteilte uns Elder Harold Billy, der damals zu den 12 Aposteln gehörte, Rat, wie wir unsere Kinder zu anständigen Menschen erziehen können. Erstens, folgen Sie den Propheten. Zweitens, schaffen Sie den wahren Geist des Evangeliums in Ihrem Herzen und bei sich zu Hause. Drittens, seien Sie ein Licht für Ihre Mitmenschen. Und viertens, konzentrieren Sie sich auf die heiligen Handlungen und Grundsätze, um die es im Tempel geht. Wenn wir diesem Rat folgen, wächst unser Glaube und nimmt unsere Furcht ab. Ich glaube, dass man überall auf der Welt seine Kinder anständig erziehen kann, wenn zu Hause religiöse Grundsätze gelehrt werden. Ein Bereich, in dem die Mitglieder aus dem Glauben heraus und nicht aus Furcht leben können, ist die Missionsarbeit. Bevor ich am 1. August dieses Jahres als einer der 7 Präsidenten berufen wurde, hatte ich 6 Jahre lang der Missionsabteilung angehört, wobei ich die letzten 3 Jahre unter Elder M. Russell Ballard, dem Vorsitzenden Missionsführungsrates, geschäftsführender Direktor war. Einige Missionspräsidenten teilten uns mit, dass viele wunderbare Mitglieder sich vor ihren Nachbarn und Kollegen versteckten. Sie ließen andere nicht wissen, wer sie waren und woran sie glaubten. Es müssen sich noch viel mehr Mitglieder daran beteiligen, die Botschaft von der Wiederherstellung zu verbreiten. Vers 14 im Brief der Römer im 10. Kapitel rückt dies ins rechte Licht. Wie sollen sie nun den anrufen, nämlich den Erretter, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wem sollen sie hören, wenn niemand verkündigt? Vers 15 erhält die wunderbaren Worte, auf die sich schon Jesaja bezieht. Wir sind die Freudensboten willkommen, die Gutes verkündigen. Es ist bemerkt worden, dass die Mitglieder in Gang kommen und ihre Stimme erschallen lassen mussten, wenn sie diese Segnung erlangen wollen. Die Anleitung für den Missionsdienst, verkündigt mein Evangelium, wurde im Oktober 2004 eingeführt. Präsident Hinckley hat zu dieser Bestrebung angeregt, als er die Missionare dazu aufrief, die Lehre durch den Geist zu lernen und die Grundsätze ebenso zu vermitteln. Jedes Mitglied der ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der 12 Apostel war in einem beträchtlichen Maß daran beteiligt. Elder Balland und ich hatten den Eindruck, dass sich die Fenster des Himmels öffneten und die Inspiration des Herrn sich ergoss und diese großartige Anleitung zustande brachte. Die Mitglieder der Kirche haben mehr als 1,5 Millionen Exemplare davon gekauft. Diese Anleitung ist eine wunderbare Grundlage und die Missionare unterrichten machtvoll und mit dem Geist. Wenn wir jedoch das erreichen wollen, worum uns Präsident Hinckley gebeten hat, müssen die Mitglieder, die aus dem Glauben heraus und nicht aus Furcht leben, Freunde und Bekannte am Evangelium Anteil haben lassen. In unserer Berufung dürfen wir uns nicht vor Furcht leiten lassen, sondern vom Glauben. Unsere Tochter Catherine ist in ihrer Gemeinde in Salt Lake City PV-Leiterin. Am vergangenen Sonntag waren meine Frau und ich in ihrer Gemeinde und beobachteten, wie sie sich auf die Darbietung der Primarvereidigung in der Vereinigung der Amalversammlung vorbereiteten. Ich verfolgte begeistert, wie die Kinder die Schriftstellen und Geschichten aufsagten und Lieder sangen, indem es um den Glauben an Christus ging. Nach der Versammlung befragte ich unsere Tochter nach ihrer Berufung. Sie sagte, dass diese sie anfänglich sehr belastete. Probleme nahmen viel von ihrer Zeit in Anspruch. Dann besann sich die Leitung und rückte Liebe, Glaube und das Gebet in den Vordergrund. Plötzlich kamen ihnen geistige Eindrücke über ein Kind oder eine Familie in den Sinn. Liebe trat an die Stelle von Reibung. Als sie auf die Eingebungen des Geistes eingingen, so erzählte sie mir, stellten sich Ehrfurcht und Friede ein und die Kinder lernten das Evangelium. Was uns an den Scheidewegen des Lebens aufrechterhält, ist unser Glaube an Jesus Christus. Er ist der erste Evangeliumsgrundsatz. Ohne ihn drehen unsere Räder durch und wir vergeuden unsere kostbare Zeit, ohne voranzukommen. Von Christus stammt die Einladung, ihm zu folgen, ihm unsere Last aufzulegen und sein Joch auf uns zu nehmen, denn sein Joch drückt nicht und seine Last ist leicht. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, durch den man errettet werden kann. Wir müssen seinen Namen auf uns nehmen und sein Abbild in unserem Gesichtsausdruck aufnehmen, sodass wir, wenn er kommt, mehr sein werden wie er. Wenn wir den Beschluss fassen, Christus im Glauben zu folgen und nicht aus Furcht einen anderen Weg einschlagen, dann ergibt sich als Konsequenz ein Segen, der mit unserer Wahl im Einklang steht. Mögen wir alle das unvergleichliche Geschenk erkennen, nämlich das Leben, dessen wir uns erfreuen, und den Atem, den er uns tagtäglich verleiht, und ihm dafür danken. Mögen wir am Scheideweg immer Überzeugung haben und Glauben an Jesus Christus üben. Ich bete, dass wir aus dem Glauben heraus leben und nicht aus Furcht. Ich gebe Zeugnis von Gott, der unser himmlischer Vater ist, und von seinem Sohn Jesus Christus, der für unsere Sünden gesühnt hat. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Am 23. September 1995 stellten die erste Präsidentschaft und das Kollegium der 12 Apostel der Kirche und der Welt ein Dokument mit dem Titel »Die Familie – Eine Proklamation an die Welt« vor. Ich zitiere aus dem Absatz, in dem es heißt, »Mann und Frau tragen die feierliche Verantwortung, einander und ihre Kinder zu lieben und zu umsorgen. Wir leben in einer Zeit, in der dieser Rat tatsächlich sehr wichtig ist. Viele Eltern behaupten, dass sie keine Zeit für ihre Familie hätten. Die hektische Lebensweise der heutigen Zeit und die extreme Menge an Arbeit beeinträchtigen die Aufmerksamkeit der Eltern für das, was am wichtigsten ist, der eigenen Familie Zeit zu widmen und von sich selbst zu geben. Der Herr hat gesagt, dass jeder Mann die Verantwortung trägt, für seine Familie zu sorgen. Und dafür ist viel Arbeit nötig. Aber es bedeutet nicht nur, dass man das Haus mit Lebensmitteln und anderem, was benötigt oder gewünscht wird, füllt. Wir müssen auch Zeit haben, unsere Familie zu unterweisen. Was sollen wir lehren? Der himmlische Vater hat gesagt, dass Eltern verpflichtet sind, ihre Kinder das Evangelium zu lehren. Der Prophet Lehi hat die Aufgabe, seine Kinder zu lehren, gut verstanden. Nephi erklärt, ihm sei von allem Wissen seines Vaters etwas beigebracht worden. Der Herr hat uns erklärt, wie wir für unsere Familie sorgen sollen, als er uns durch seine Propheten in der Proklamation zur Familie sagte, die Eltern haben die heilige Pflicht, ihre Kinder in Liebe und Rechtschaffenheit zu erziehen, für ihre physischen und geistigen Bedürfnisse zu sorgen, sie zu lehren, dass sie einander lieben und einander dienen, die Gebote Gottes befolgen und gesetzestreue Bürger sein sollen, wo immer sie leben. Wir wissen, dass Gott uns seit Jahrhunderten gelehrt hat, wie wir unsere Familie schützen und für sie sorgen sollen. Wir wissen und sehen auch, dass der Widersacher die Familie angreift. Jetzt ist es an der Zeit, all diese Lehren anzuwenden. Jetzt ist es an der Zeit, unsere gottgegebenen Pflichten gegenüber der Familie zu erfüllen. Präsident James E. Faust hat uns drei wichtige Maßnahmen genannt, mit denen wir unsere Familie schützen und stärken können. Erstens das Familiengebet. Die Eltern müssen ihre Kinder lehren, dass sie Gottes Kinder sind und deshalb jeden Tag zu ihm beten sollen. Zweitens der Familienabend. Präsident Faust hat uns darauf hingewiesen, dass der Familienabend für uns alle da ist, ganz gleich, in welchem Lebensabschnitt wir uns befinden. Wir müssen den Montagabend von allen anderen Aktivitäten freihalten, die uns davon abhalten könnten, als Familie zusammenzukommen. Drittens, Schriftstudium allein und als Familie. Wir müssen unseren Kindern helfen, ihren Glauben und ihr Zeugnis durch diese wichtige Gewohnheit zu stärken. Wenn wir den weisen Rat von Präsident Faust befolgen, schützen wir die Familie gegen die Angriffe des Satans und stärken gleichzeitig ihren Glauben und ihr Zeugnis vom Herrn Jesus Christus. In der Proklamation zur Familie erfahren wir auch, Gott hat es so vorgesehen, dass der Vater in Liebe und Rechtschaffenheit über die Familie präsidiert und dass er die Pflicht hat, dafür zu sorgen, dass die Familie alles hat, was sie zum Leben und für ihren Schutz braucht. Die Mutter ist in erster Linie für das Umsorgen und die Erziehung der Kinder zuständig. Vater und Mutter müssen einander in diesen heiligen Aufgaben als gleichwertige Partner zur Seite stehen. Zu Hause lernt die Familie die Evangeliumsgrundsätze und wendet sie an. Um eine Familie zu unterweisen und zu führen, ist große Liebe notwendig. Liebevolle Väter und Mütter lehren ihre Kinder, Gott zu Hause zu verehren. Wenn das Zuhause vom Geist der Gottesverehrung durchdrungen ist, wirkt sich diese Haltung auf das Leben eines jeden Familienmitglieds aus. Dies bereitet sie darauf vor, jedes Opfer zu bringen, das notwendig ist, um einmal in die Gegenwart Gottes zurückzukehren und in alle Ewigkeit als Familie zusammenzubleiben. Durch die Proklamation zur Familie können wir besser verstehen, auf welche Art Liebe der Erretter sich bezog, als er sagte, dass wir einander lieben sollen. Er gab uns das größte Beispiel für Liebe, als er erklärte, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Er sühnte später für alle unsere Sünden und gab schließlich für uns alle sein Leben. Wir können unser Leben für diejenigen niederlegen, die wir lieben, indem wir nicht für sie sterben, sondern für sie leben, indem wir von unserer Zeit geben, immer für sie da sind, ihnen dienen, höflich und herzlich sind und unserer Familie und allen Menschen wahre Liebe zeigen, so wie Christus es gelehrt hat. Wir wissen nicht, was morgen mit uns ist. Und darum ist heute der Tag, an dem wir beginnen müssen, durch kleine Gesten unsere Liebe zu zeigen. Etwa durch eine Umarmung oder ein Ich liebe dich für unsere Frau, unsere Kinder und andere Mitmenschen. Ich habe vor kurzem einen Text gelesen, der zum Ausdruck bringt, wie wichtig es ist, nicht bis morgen zu warten, wenn man heute noch Zeit hat. Im Juli dieses Jahres ereignete sich das schlimmste Flugzeugunglück in der Geschichte Brasiliens. 199 Menschen starben, Passagiere, Mitarbeiter der Fluggesellschaft, Mitglieder der Crew und andere, die am Ort waren. Der Text, den ich erwähne, soll vom Ehemann einer Flugbegleiterin, die bei dem Unglück starb, ans schwarze Brett der Fluggesellschaft geheftet worden sein. Es trägt den Titel »Wenn es kein Morgen gibt« und basiert auf einem Gedicht von Norma Cornette Marek. Wüsste ich, dass ich dich jetzt zum letzten Mal sehe, würde ich dich im Schlaf betrachten. Ich würde dich fester umarmen und den Herrn bitten, dich zu beschützen. Wüsste ich, dass ich dich jetzt zum letzten Mal sehe, wie du durch die Tür gehst, würde ich dich umarmen und küssen und dich zurückrufen, um dich noch einmal zu umarmen und zu küssen. Wüsste ich, dass ich jetzt zum letzten Mal deine Stimme beim Beten höre, würde ich jede Geste, jeden Blick, jedes Lächeln, jedes deiner Worte aufnehmen, damit ich später lauschen könnte, Tag für Tag. Wüsste ich, dass dies das letzte Mal ist, würde ich ein oder zwei Minuten dafür nutzen, dir "Ich liebe dich" zu sagen, statt anzunehmen, dass du es bereits weißt. Wüsste ich, dass dies das letzte Mal ist, unser letzter Augenblick, wäre ich an deiner Seite, würde den Tag mit dir verbringen, statt zu denken, ach, es gibt sicher noch eine weitere Möglichkeit. Ich kann diesen Tag ruhig vergehen lassen. Natürlich wird es einen Tag geben, an dem wir es anders machen können, an dem wir eine zweite Chance bekommen, alles richtig zu machen. Natürlich wird es einen weiteren Tag geben, an dem wir "Ich liebe dich" sagen können. Und natürlich werden wir eine weitere Gelegenheit haben, einander zu fragen, kann ich dir irgendwie helfen? Doch für mich gibt es das nicht. Ich habe dich nicht hier bei mir. Und heute ist der letzte Tag, den wir haben, unser Abschied. Darum möchte ich dir sagen, wie sehr ich dich liebe, und ich hoffe, du wirst es nie vergessen. Niemandem ist ein Morgen versprochen, weder alt noch jung. Heute könnte deine letzte Möglichkeit sein, die Hand eines geliebten Menschen zu halten und alle deine Gefühle zu zeigen. Wenn du auf morgen wartest, warum es nicht heute tun? Denn wenn es kein Morgen gibt, wirst du es den Rest deines Lebens bedauern. Nicht ein wenig mehr Zeit für ein Lächeln, ein Gespräch, eine Umarmung, einen Kuss gegeben zu haben. Nur weil du zu beschäftigt warst, diesen Menschen das zu geben, was sich als sein letzter Wunsch herausstellt. Darum umarme heute ganz fest die, die du liebst, deine Freunde, deine Familie, und wispere ihnen ins Ohr, wie sehr du sie liebst, dass du sie bei dir haben möchtest. Nutze deine Zeit, um zu sagen, es tut mir leid, bitte, vergib mir, danke, oder selbst. Das macht nichts, ist schon in Ordnung, denn wenn es kein Morgen gibt, brauchst du dann das Heute nicht zu bedauern. Die Vergangenheit kehrt nicht zurück und die Zukunft gibt es vielleicht nicht. Lassen Sie uns heute unserem Ehepartner und unseren Kindern, unseren Brüdern und Schwestern sagen, dass wir sie lieben. Ich weiß, dass Gott lebt. Ich weiß, dass Jesus der Christus ist, unser Erretter und Erlöser. Ich weiß, dass Joseph Smith ein Prophet des Herrn ist und dass Gordon B. Hinckley der lebende Prophet Gottes auf Erden ist. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Im Buch Mormon lesen wir von 2000 beispielhaften jungen Männern, die überaus tapfer, mutig und stark waren. Ja, es waren Männer der Wahrheit und Ernsthaftigkeit, denn man hatte sie gelehrt, die Gebote Gottes zu halten und untadelig vor ihm zu wandeln. Diese glaubenstreuen jungen Männer machten ihren Müttern Ehre. Sie sagten, unsere Mütter haben es gewusst. Ich möchte annehmen, dass die Mütter von Hauptmann Moroni, Mosiah, Mormon und anderen großen Anführern ebenfalls Beispiel gewusst haben. Nie hat die Verantwortung, die die Mütter tragen, größerer Wachsamkeit bedurft als heute. Mehr als je zuvor in der Geschichte der Welt brauchen wir Mütter, die Bescheid wissen. Die Kinder werden in eine Welt geboren, in der sie nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs zu kämpfen haben. Dennoch müssen den Müttern nicht bange sein. Wenn die Mütter wissen, wer sie sind und wer Gott ist, und wenn sie Bündnisse mit ihm geschlossen haben, werden sie große Macht und einen positiven Einfluss auf ihre Kinder haben. Mütter, die Bescheid wissen, wünschen sich Kinder. Während in vielen Kulturen der Welt immer weniger Wert auf Kinder gelegt wird, glauben wir in der Kultur des Evangeliums nach wie vor daran, dass es gut ist, Kinder zu bekommen. Propheten, Seher und Offenbarer, die bei dieser Konferenz bestätigt wurden, haben erklärt, dass Gottes Gebot für seine Kinder, sich zu vermehren und die Erde zu füllen, noch immer in Kraft ist. Präsident Esther Taft Benson hat gesagt, dass junge Paare ihren Kinderwunsch nicht aufschieben sollen, denn aus ewiger Sicht sind Kinder nicht der Besitz, nicht die Stellung, nicht das Ansehen, unser größter Schatz. Glaubenstreue Töchter Gottes wünschen sich Kinder. In der Schrift lesen wir von Eva, Sarah, Rebekka und Maria, die als Mütter vorherordiniert wurden, bevor sie Kinder zur Welt brachten. Einige Frauen erhalten während des Ehelebens nicht die Aufgabe, Kinder auf die Welt zu bringen. Doch so wie Hannah im Alten Testament inbrünstig für ihr Kind betete, werden der Wert, den eine Frau der Mutterschaft in diesem Leben zumisst, und die mütterlichen Qualitäten, die sie sich erarbeitet, mit ihr in der Auferstehung hervorkommen. Frauen, die sich diese Segnung ersehnen und darauf hinarbeiten, wird verheißen, dass sie in Ewigkeit besitzen werden, und die Ewigkeit ist viel, viel länger als das Erdenleben. Mutterschaft birgt ewigen Einfluss und ewige Macht in sich. Mütter, die Bescheid wissen, halten heilige Handlungen und Bündnisse in Ehren. Ich habe Abendmahlsversammlungen an einigen der ärmsten Orte dieser Erde besucht und sah dort Mütter, die sich ungeachtet dessen, dass sie viele Kilometer auf staubigen Straßen laufen und heruntergekommene Verkehrsmittel benutzen mussten, mit Sorgfalt ihre besten Sonntagskleider angezogen hatten. Sie hatten ihre Töchter dabei in sauberen, gebügelten Kleidern, die Haare perfekt gebürstet, ihre Söhne im weißen Hemd mit Krawatte, Missionarshaarschnitt. Diese Mütter wissen, dass sie zur Abendmahlsversammlung gehen, wo Bündnisse erneuert werden. Diese Mütter haben Bündnisse im Tempel geschlossen und halten sie heilig. Sie wissen, dass sie ihren Kindern nur dann den Weg zu den ersehnten ewigen Zielen weisen, wenn sie ihnen den Weg zum Tempel weisen. Diese Mütter haben Einfluss und Macht. Mütter, die Bescheid wissen, umsorgen andere. Das ist ihre besondere Aufgabe und Rolle im Plan des Glücklichseins. Umsorgen bedeutet fördern, sich kümmern und etwas gedeihen lassen. Daher schaffen Mütter, die Bescheid wissen, in ihrem Zuhause ein Klima, das geistiges und weltliches Wachstum ermöglicht. Ein anderer Begriff für Umsorgen ist Haushaltsführung. Haushaltsführung bedeutet kochen, Wäsche waschen, Geschirr spülen und das Zuhause in Ordnung halten. Zu Hause hat eine Frau die meiste Macht und den größten Einfluss. Daher sollten die Frauen der Kirche zu den besten Hausfrauen der Welt zählen. Das gemeinsame Arbeiten mit den Kindern im Haushalt schafft Gelegenheiten, ihnen etwas beizubringen und dient als Vorbild für Eigenschaften, die sich die Kinder aneignen sollen. Eine umsorgende Mutter ist belesen. Alle Bildung, die eine Frau erreicht, wird ihr jedoch nichts nützen, wenn sie nicht die Fähigkeit besitzt, ein Zuhause zu schaffen, das den Boden für geistiges Wachstum bereitet. Gedeihen kann man am besten in einem Haus der Ordnung, und eine Frau sollte ihr Zuhause nach dem Muster des Hauses des Herrn gestalten. Umsorgen erfordert Organisation, Geduld, Liebe und Arbeit. Dazu beitragen, dass durch Umsorgen Wachstum entsteht, ist wirklich eine machtvolle und einflussreiche Aufgabe, die den Frauen übertragen wurde. Mütter, die Bescheid wissen, sind Führungspersönlichkeiten. In gleichberechtigter Partnerschaft mit ihrem Ehemann leiten sie ein großes und ewiges Unternehmen. Diese Mütter planen die Zukunft ihres Unternehmens. Sie machen Pläne für Missionen, Tempelehen und Ausbildungsgänge. Sie machen Pläne fürs Beten, für das Schriftenstudium und den Familienabend. Mütter, die Bescheid wissen, ziehen ihre Kinder zu zukünftigen Führungspersönlichkeiten heran und sind das Leitbild dafür, wie man führen soll. Sie geben ihren Plan nicht auf, indem sie sozialem Druck oder weltlichen Kindererziehungsmethoden erliegen. Diese weisen Mütter, die Bescheid wissen, sind wählerisch in dem, was sie tun und wofür sie sich einsetzen, um ihre begrenzten Kräfte zu bewahren, um ihren größtmöglichen Einfluss dort wirken zu lassen, wo er am wichtigsten ist. Mütter, die Bescheid wissen, sind stets Lehrerinnen. Da sie keine Babysitter sind, haben sie auch nie Dienst frei. Ein Bekannter, der sich recht gut auskennt, sagte mir einmal, er habe nichts in der Kirche gelernt, was er nicht schon zu Hause gelernt habe. Seine Eltern nutzten das Schriftenstudium der Familie, das Gebet, den Familienabend, die Mahlzeiten und andere Gelegenheiten zur Unterweisung. Denken Sie darüber nach, wie machtvoll unsere zukünftige Missionarsschere wäre, wenn die Mutter zu Hause als Missionarsvorschule betrachteten. Dann wären die in der Missionarsschule gelehrten Evangeliumslehren mehr Rückblick als Offenbarung. Hierin liegen Einfluss und Macht. Mütter, die Bescheid wissen, halten sich zurück. Sie beschränken das, was in alle Ewigkeit eine gute Frucht bringt. Sie begrenzen den Einfluss der Medien zu Hause, lassen weniger Ablenkung und weniger Unternehmungen zu. die die Kinder von uns zu Hause fernhalten. Mütter, die Bescheid wissen, sind bereit, mit weniger auszukommen und auf weltliche Güter zu verzichten, um mehr Zeit mit den Kindern verbringen zu können. Mehr Zeit für gemeinsame Mahlzeiten, für gemeinsames Arbeiten, für gemeinsames Lesen, für Gespräche, Lachen, Singen und ein gelebtes Beispiel. Diese Mütter wählen sorgfältig aus und versuchen nicht, alles zu wählen. Ihr Ziel ist, die heranwachsende Generation von Kindern darauf vorzubereiten, das Evangelium Jesu Christi in die ganze Welt zu tragen. Ihr Ziel ist, zukünftige Väter und Mütter heranzuziehen, die das Reich des Herrn in den nächsten 50 Jahren weiter aufbauen. Hierin liegen Einfluss und Macht. Wer bereitet diese rechtschaffene Generation von Söhnen und Töchtern vor? Das tun die Frauen der Kirche. Frauen, die den Herrn kennen und lieben und Zeugnis von ihm geben. Wir werden von einem inspirierten Propheten Gottes geführt, der die Frauen der Kirche aufgefordert hat, fest und unterschiedlich für das einzutreten, was nach dem Plan des Herrn richtig und angemessen ist. Er hat uns aufgefordert, bei unserer eigenen Familie anzufangen, den Kindern die Wege der Wahrheit zu zeigen. Die Frauen der Kirche sollten in der Welt an der Spitze stehen, wenn es darum geht, die Familie zu erhalten, zu umsorgen, zu beschützen. Ich bin voll Zuversicht, dass unsere Frauen dies beherzigen. Man von ihnen wissen wird, dass sie Mütter sind, die es gewusst haben. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Dies ist die 177. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Jeder, der jeden Tag nach dem Evangelium Jesu Christi lebt und bis ans Ende ausharrt, wird ewiges Leben erlangen. Das ist die Verheißung des Herrn. In seinen Grundzügen ist das Evangelium einfach und leicht zu verstehen und den Fähigkeiten der Schwächsten angepasst. Der Prophet Alma aus dem Buch Mormon stellte treffend fest: Nun magst du meinen, dies sei Torheit von mir, aber durch Kleines und Einfaches wird Großes zustande gebracht. Und durch sehr kluge Mittel beschämt der Herr, durch sehr kleine Mittel beschämt der Herr die Weisen und bringt die Rettung vieler Seelen zu Wege. Vor kurzem hatte ich die Freude, dies im Leben eines Bruders zu beobachten. Er heißt Stan und war über 45 Jahre wenig aktiv in der Kirche. Er hatte ein gutes Leben geführt und sowohl seine Frau als auch seinen Sohn dabei unterstützt, in der Kirche treu und aktiv zu sein. Aber aus persönlichen Gründen hatte er sich entschieden, sich von der Gemeinschaft der Kirche fernzuhalten. Trotzdem hieß er jeden Monat die Heimlehrer willkommen. Im Februar 2006 bekam Stan neue Heimlehrer. Ihr erster Besuch war recht nett, auch wenn Stan kein wirkliches Interesse am Evangelium oder an etwas, was nur entfernt mit Geistigem zu tun hatte, zeigte. Beim nächsten Besuch bestätigte sich ihr erster Eindruck, auch wenn Stan ein wenig freundlicher und herzlicher war. Bei ihrem dritten Besuch jedoch gab gab es eine sichtbare Veränderung in Stans Gesichtsausdruck und Verhalten. Zu dem größten Erstaunen unterbrach Stan sie und stellte ein paar tiefgehende Fragen, noch bevor sie überhaupt mit ihrer Botschaft angefangen hatten. Im folgenden Gespräch berichtete er auch, was er im vorangegangenen Monat erlebt hatte. Seine Frau und er hatten angefangen, jeden Tag ein Kapitel im Buch Mormon zu lesen. Elder Bruce R. McConkie beschreibt wortgewandt dieses Wiedererwachen, das Stan erlebte. Da gibt es jemanden, der ein Exemplar dieses segensreichen Buches erhält, anfängt es zu lesen und damit fortfährt, und wenn es ganz gelesen hat, ist seine ausgehungerte Seele mit dem Brot des Lebens gesättigt. Er kann die Lehren darin nicht beiseite schieben oder ignorieren. Das ist so, als würde sich das Wasser des Lebens in die karge Wüste seiner Seele ergießen. Das Gefühl der Trockenheit und der Leere vertreiben, das ihn zuvor von seinem Gott getrennt hatte. Die Heimlehrer wurden an die bemerkenswerte Macht des Buches Mormon erinnert und wie real der Geist des Herrn Einfluss nimmt, wenn wir uns mit diesem heiligen Buch befassen. Sie verstanden auch besser die Aussage des Propheten Joseph Smith, das Buch Mormon sei das richtigste aller Bücher auf Erden und man werde dadurch näher zu Gott kommen als durch jedes andere Buch. Stans Durst nach Wissen und die Entdeckung des wiederhergestellten Evangeliums ließen ihn bald mehr als ein Kapitel pro Tag lesen, und dies führte auch zu einer tiefen inneren Einkehr und inbrünstigem Gebet. Jeden, der sich manchmal fragt, ob der Herr wirklich seine Gebete erhört, erinnert der Erlöser. Ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er einen Fisch erbittet, wird er ihm stattdessen eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern Gutes zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel durch den Heiligen Geist denen Gutes geben, die ihn bitten? Auch unser geliebter Prophet Präsident Gordon B. Hinckley hat uns geraten, Sie können es nicht allein schaffen. Sie brauchen die Hilfe des Herrn. Und das Wunderbare ist, dass Sie beten und auch damit rechnen können, dass Ihr Gebet gehört und beantwortet wird. Der Herr ist bereit, uns zu helfen. Im August 2006 ging Stan mit seiner Frau, die immer glaubenstreu war, zusammen zur Abendmahlversammlung seiner Gemeinde. Das erste Mal in 45 Jahren. Dort hörte er mit demütigem und gebeterfülltem Herzen die einfachen Abendmahlsgebete, die von den jungen Priestern gesprochen wurden. Er fühlte sich unwürdig und spürte die Tiefe und Bedeutung dieser besonders heiligen Handlung. Er ging in sich, was auch mit Kummer verbunden war, und nahm einige Wochen nicht vom Brot und Wasser. Präsident Joseph Filling Smith sagte vor vielen Jahren in einem bewegenden Zeugnis, nach meinem Verständnis ist die Abendmahlsversammlung die heiligste Versammlung in der Kirche. Wenn ich über die Zusammenkunft des Erlösers und seiner Apostel an jenen denkwürdigen Abend, als er das Abendmahl einführte, nachdenke, ist mein Herz von Staunen erfüllt und meine Gefühle werden berührt. Ich halte diese Zusammenkunft für eine der feierlichsten und wunderbarsten seit dem Anbeginn der Zeit. Stan fuhr fort zu studieren, zu beten, zur Kirche zu gehen und erhielt geeignete Ratschläge und Ermutigung von seinen Heimlehrern. Dann kam der Tag, an dem er voller Freude feststellte, dass er nun bereit war, seine Hand auszustrecken und vom kostbaren Abendmahl zu nehmen. Wenn wir würdig, bewusst und andächtig vom heiligen Abendmahl nehmen, werden wir befähigt, durch das Sühnopfer Christi und die Macht des Heiligen Geistes an der göttlichen Natur Anteil zu erhalten. Als Stan in der Kirche wieder aktiv wurde, erhielt er eine Berufung und wurde einige Monate später zum Ältesten ordiniert. Im Juli 2007 knieten Stan und seine Frau sich gegenüber am Altar in einem Haus des Herrn, und durch die Vollmacht und das ewige Gesetz Gottes heirateten sie für Zeit und alle Ewigkeit. Brüder und Schwestern, mögen wir von Neuem die göttliche Kraft des täglichen Gebets und den überzeugenden Einfluss des Buches Mormon und der Heiligen Schriften entdecken. Wenn wir sonntags vom Abendmahl nehmen, mögen wir dies mit wirklicher Hingabe zum Herrn tun, der uns ja alles gegeben hat. Durch unsere größten, aber dennoch sehr begrenzten Anstrengungen und dank der grenzenlosen Güte des Herrn wird Großes zustande gebracht, durch Kleines und Einfaches. Zum Schluss möchte ich hinzufügen, dass ich selbst ein Zeugnis von diesen heiligen Dingen habe. Im Namen Jesu Christi. Amen.
I have fond childhood memories.
Eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen ist die, dass meine Mutter mir Geschichten aus dem Buch Mormon vorlas. Sie verstand es, die Ereignisse aus den Heiligen Schriften in meiner kindlichen Vorstellung lebendig werden zu lassen, und ich zweifelte nicht daran, dass meine Mutter ein Zeugnis von der Wahrheit dieses heiligen Berichts hatte. Ich erinnere mich besonders an ihre Beschreibung vom Besuch des Erretters auf dem amerikanischen Kontinent nach seiner Auferstehung und von dem, was er die Menschen im Land Überfluss gelehrt hat. Durch die einfache Beständigkeit ihres Beispiels und Zeugnisses entzündete meine Mutter in mir die ersten Flammen des Glaubens an den Erretter und an seine Kirche in den letzten Tagen. Ich kam für mich selbst zur Erkenntnis, dass das Buch Mormon ein weiterer Zeuge für Jesus Christus ist und die Fülle seines immerwährenden Evangeliums enthält. Heute möchte ich mit Ihnen eines meiner liebsten Ereignisse im Buch Mormon betrachten, das Erscheinen des Erretters in der neuen Welt, und darauf eingehen, wie er die Menge über die heiligende Macht des Heiligen Geistes belehrte. Ich bete um die Führung des Geistes für mich und für Sie. Während des dreitägigen Wirkens des Erretters in der neuen Welt verkündete er seine Lehre, bevollmächtigte er seine Jünger, heilige Handlungen des Priestertums zu vollziehen, halte er die Kranken, betete er für die Menschen und segnete er liebevoll die Kinder. Als sich die Zeit des Erretters mit den Menschen zum Ende neigte, fasste er die wesentlichen Grundsätze seines Evangeliums kurz zusammen. Dies sagte er: Dies nun ist das Gebot. Kehrt um, all ihr Enden der Erde, und kommt zu mir. Und lasst euch in meinem Namen taufen, damit ihr durch den Empfang des Heiligen Geistes geheiligt werdet, damit ihr am letzten Tag makellos vor mir stehen könnt. Es ist wichtig, dass wir die wesentlichen Grundsätze, die der Herr in dieser Schriftstelle umreißt, verstehen und in unserem Leben anwenden. Zuerst kam die Umkehr, die Zuwendung von Herz und Willen zu Gott und dass man der Sünde entsagt. Wenn wir auf die rechte Art und Weise nach der geistigen Gabe des Glaubens an den Erretter trachten und diese erhalten, wenden wir uns den Verdiensten der Barmherzigkeit und der Gnade des heiligen Messias zu und vertrauen darauf. Umkehr ist die süße Frucht, die aus dem Glauben an den Erretter hervorgeht und beinhaltet, dass wir uns Gott zuwenden und uns von der Sünde abwenden. Der auferstandene Herr erklärte als nächstes, wie wichtig es ist, zu ihm zu kommen. Die Menge, die am Tempel versammelt war, wurde buchstäblich eingeladen, einer nach dem anderen zum Erretter hinzugehen, um die Nägelmale in den Händen und Füßen des Erretters zu fühlen und die Hände in seine Seite zu legen. Es heißt, dass alle, die dies erlebt hatten, mit Gewissheit wussten und Zeugnis gaben, dass er es war, nämlich Jesus Christus, der gekommen war. Der Erretter lehrte das Volk auch, durch heilige Bündnisse zu ihm zu kommen, und er erinnerte sie daran, dass sie Kinder des Bundes waren. Er betonte die ewige Bedeutung der heiligen Handlungen Taufe und Gabe des Heiligen Geistes. Ähnlich werden auch Sie und ich ermahnt, uns Christus zuzuwenden und von ihm zu lernen und durch die Bündnisse und Verordnungen seines wiederhergestellten Evangeliums zu ihm zu kommen. Wenn wir dies tun, werden wir ihn schließlich und letztendlich erkennen, zu seiner eigenen Zeit und auf seine eigene Weise und gemäß seinem eigenen Willen, so wie es bei dem Volk im Land Überfluss war. Umzukehren und durch die Bündnisse und heiligen Handlungen der Erlösung zu Christus zu kommen, sind Voraussetzung und Vorbereitung dafür, dass wir durch den Empfang des Heiligen Geistes geheiligt werden und am letzten Tag makellos vor Gott stehen. Ich möchte jetzt unsere Aufmerksamkeit auf den heiligenden Einfluss lenken, den der Heilige Geist in unserem Leben darstellen kann. Das Tor der Taufe führt auf den engen und schmalen Pfad und zu dem Ziel, dass man den natürlichen Menschen ablegt und durch das Sühnopfer Christi, des Herrn, ein Heiliger wird. Der Zweck unserer irdischen Reise besteht nicht nur darin, die Sehenswürdigkeiten der Erde zu sehen oder die uns zugeteilte Zeit für ichbezogene Bestrebungen zu nutzen, vielmehr sollen wir als neue Menschen leben, um dadurch geheiligt zu werden, dass wir unser Herz Gott hingeben und um den Geist Christi zu erlangen. Uns ist geboten und wir sind angewiesen, so zu leben, dass unser gefallenes Wesen durch die heiligende Macht des Heiligen Geistes verändert wird. Präsident Marion G. Romney hat gesagt, dass die Taufe mit Feuer und durch den Heiligen Geist uns von Fleischlichkeit zu Geistigkeit bekehrt. Sie reinigt, heilt und reinigt die Seele. Der Glaube an den Herrn Jesus Christus, die Umkehr und die Taufe im Wasser sind Vorbereitung und Voraussetzung dafür, aber die Taufe mit Feuer ist der Höhepunkt. Um die Taufe mit Feuer zu empfangen, muss man seine Kleider im sühnenden Blut Jesu Christi gewaschen haben. Zitat Ende. Wenn wir also von Neuem geboren sind und bestrebt sind, seinen Geist immer bei uns zu haben, dann heiligt und läutert der Heilige Geist unsere Seele wie durch Feuer. Schließlich sollen wir dann makellos vor Gott stehen können. Zum Evangelium Jesu Christi gehört viel mehr, als Sünden zu vermeiden, zu überwinden und von ihnen und den schlechten Einflüssen in unserem Leben gereinigt zu werden. Ein wesentlicher Bestandteil ist auch, Gutes zu tun, gut zu sein und besser zu werden. Es ist geistig gesehen notwendig, dass wir immer bedacht sind, von unseren Sünden umzukehren und nach Vergebung zu trachten. Aber die Sündenvergebung ist nicht der einzige und schon gar nicht der letzte Zweck des Evangeliums. Die Bündnispflicht, die wir auf uns genommen haben, besteht darin, den Heiligen Geist in uns eine Herzenswandlung bewirken zu lassen, sodass wir, das Volk König Benjamins, keine Neigung mehr haben, Böses zu tun, sondern ständig Gutes zu tun. Diese mächtige Wandlung ist nicht einfach ein Ergebnis dessen, dass wir härter arbeiten oder mehr Disziplin entwickeln. Es ist vielmehr die Folge einer grundlegenden Wandlung unserer Wünsche, Motive und unseres Wesens, ermöglicht durch das Sühnopfer Christi, des Herrn. Unser geistiges Ziel ist es, sowohl die Sünde als auch den Wunsch nach Sünde zu überwinden, sowohl den Makel als auch die Tyrannei der Sünde. Die Propheten haben über die Jahrhunderte hinweg die doppelte Aufforderung betont, einerseits das Böse zu meiden und zu überwinden und andererseits Gutes zu tun und besser zu werden. Denken Sie über die eindringlichen Fragen des Psalmisten nach. Wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der reine Hände hat und ein lauteres Herz, der nicht betrügt und keinen Meineid schwört. Brüder und Schwestern, es ist möglich, reine Hände, aber kein lauteres Herz zu haben. Beachten Sie, dass sowohl reine Hände als auch ein lauteres Herz notwendig sind, um zum Berg des Herrn hinaufzuziehen und an seiner heiligen Stätte stehen zu dürfen. Ich möchte darauf hinweisen, dass unsere Hände dadurch reingemacht werden, dass wir durch das Sühnopfer des Erretters den natürlichen Menschen ablegen und Sünde und die schlechten Einflüsse in unserem Leben überwinden. Das Herz wird geläutert, wenn wir die stärkende Macht Gottes empfangen, Gutes zu tun und besser zu werden. All unsere würdigen Wünsche und guten Werke, so notwendig sie auch sind, können jedoch niemals reine Hände und ein lauteres Herz hervorbringen. Es ist das Sühnopfer Jesu Christi, das sowohl eine reinigende und erlösende Macht darstellt, die uns hilft, Sünde zu überwinden, als auch eine heiligende und stärkende Macht, die uns hilft, besser zu werden, als wir es je sein könnten, wenn wir uns nur auf unsere eigene Kraft verließen. Das unendliche Sühnopfer ist sowohl für den Sünder als auch für den Heiligen in einem jedem von uns. Im Buch Mormon finden wir die meisterhaften Unterweisungen König Benjamins über die Mission und das Sühnopfer Jesu Christi. Die einfache Lehre, die er vermittelte, veranlasste die Versammelten, zur Erde zu fallen, denn die Furcht des Herrn war über sie gekommen. Und sie hatten sich selbst in ihrem eigenen fleischlichen Zustand gesehen, geringer als selbst der Staub der Erde. Und sie alle riefen laut mit einer Stimme, nämlich, O sei barmherzig und wende das sühnende Blut Christi an, damit wir Vergebung empfangen für unsere Sünden und uns, das Herz, reingemacht werde. Denn wir glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der Himmel und Erde und alles erschaffen hat, der unter die Menschenkinder herabkommen wird. In diesen Versen finden wir erneut die zweifache Segnung, zum einen die Sündenvergebung, der Hinweis auf reine Hände und zum anderen die Verwandlung unseres Wesens, gleichbedeutend mit einem reinen Herz. Als König Benjamin mit seiner Unterweisung zu Ende kam, wiederholte er, wie wichtig diese zwei grundlegenden Aspekte geistiger Entwicklung sind. Und nun, um deswillen, was ich zu euch gesprochen habe, das heißt, um deswillen, dass ihr euch von Tag zu Tag Vergebung für eure Sünden bewahrt, so dass ihr ohne Schuld vor Gott wandeln könnt, möchte ich, dass ihr von eurer Habe mit den Armen teilt. Es muss unser aufrichtiger Wunsch sein, reine Hände und ein lauteres Herz zu haben, sowohl eine tagtägliche Vergebung unserer Sünden als auch, dass wir schuldlos vor Gott wandeln. Reine Hände allein werden nicht ausreichen, wenn wir vor ihm stehen, der rein ist und der als Lamm ohne Fehl und Makel freigebig sein kostbares Blut für uns vergossen hat. Einige, die diese Ansprache hören oder lesen, mögen vielleicht denken, dass der geistige Fortschritt, den ich beschreibe, in ihrem Leben nicht erreichbar ist. Wir glauben vielleicht, dass diese Wahrheiten für andere gelten, aber nicht für uns. Wir werden in diesem Leben keinen Zustand der Vollkommenheit erreichen, aber wir können und müssen mit Glauben an Christus auf dem engen und schmalen Weg voranstreben und beständig Fortschritt auf unser ewiges Ziel hin machen. Das Schema des Herrn für geistige Entwicklung ist, Zeile um Zeile, Weisung um Weisung. Hier ein wenig und dort ein wenig. Kleine, beständige, zunehmende Verbesserung. So sollen wir nach dem Willen des Herrn vorangehen. Die Vorbereitung darauf, schuldlos vor dem Herrn zu wandeln, ist ein Hauptzweck des Erdenlebens und ein lebenslanges Unterfangen. Man erreicht es nicht durch sporadische Schübe intensiver geistiger Aktivität. Ich bezeuge, dass der Erretter uns stärken und uns helfen wird, damit wir anhaltenden, gleichmäßigen Fortschritt machen. Das Beispiel im Buch Mormon, dass viele überaus sehr viele in die Kirche in alter Zeit rein und makellos vor Gott waren, ist für mich eine Quelle der Ermutigung und des Trostes. Ich nehme diese Mitglieder der damaligen Kirche, waren gewöhnliche Männer und Frauen, genau wie Sie und ich. Diese Menschen konnten nicht anders als nur mit Abscheu auf Sünde blicken, weshalb sie reingemacht wurden und in die Ruhe des Herrn, ihres Gottes, eingingen. Und diese Grundsätze und dieser Vorgang geistigen Fortschritts gelten für uns alle gleichermaßen und immer. Die Anforderung, den natürlichen Menschen abzulegen und ein Heiliger zu werden, Schlechtes zu vermeiden und zu überwinden und Gutes zu tun und gut zu werden, reine Hände und ein lauteres Herz zu haben, ist im Buch Mormon ein immer wiederkehrendes Thema. Genau genommen ist Moronis abschließende Einladung am Ende des Buches eine Zusammenfassung dieses Themas. Ja, kommt zu Christus und werdet in ihm vollkommen und verzichtet auf alles, was ungöttlich ist. Und wenn ihr auf alles verzichtet, was ungöttlich ist, und Gott mit all eurer Macht, ganzem Sinn und aller Kraft liebt, dann ist seine Gnade ausreichend für euch, damit ihr durch seine Gnade in Christus vollkommen seid. Und weiter, wenn ihr durch die Gnade Gottes in Christus vollkommen seid und seine Macht nicht leugnet, dann werdet ihr durch die Gnade Gottes in Christus geheiligt, nämlich dadurch, dass das Blut Christi vergossen wurde, das im Bund des Vaters der Vergebung eurer Sünden dient, damit ihr heilig werdet ohne Makel. Mögen wir mit aufrichtigem Herzen umkehren und wahrhaftig zu Christus kommen. Ich bete darum, dass wir danach trachten, durch das Sühnopfer des Erretters sowohl reine Hände als auch ein lauteres Herz zu haben, damit wir heilig werden mögen, ohne Makel. Ich bezeuge, dass Jesus Christus der Sohn des ewigen Vaters und unser Erretter ist. Er, der ohne Makel ist, erlöst uns von Sünde und gibt uns Kraft, Gutes zu tun und besser zu werden. Dies bezeuge ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Der Chor sang soeben God so loved the world. Wir danken dem Tabernakelchor für die schöne Musik, die uns heute Vormittag dargeboten hat. Nach meinen Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied O fest wie ein Felsen. Das Schlussgebet spricht dann Elder Wolfgang H. Paul von den 70ern und die abschließende Versammlung dieser Konferenz beginnt heute Nachmittag um 14 Uhr. Nun, Brüder und Schwestern, es gibt ein interessantes Phänomen. Ein Solist singt immer wieder das gleiche Lied. Ein Orchester führt das gleiche Stück mehrmals auf. Doch von einem Sprecher wird erwartet, dass er jedes Mal etwas Neues sagt. Ich habe etwa 200 Mal bei der Generalkonferenz gesprochen. Ich werde heute Vormittag mit dieser Tradition brechen und zum Teil etwas wiederholen, was ich schon einmal bei einer anderen Gelegenheit gesagt habe. Die Kirche ist zu einer großen Familie geworden, die über die ganze Erde verstreut ist. Heute gibt es über 13 Millionen von uns in 176 Ländern und Territorien. Hier kommt etwas Herrliches und Wunderbares zustande. Der Herr erfüllt seine Verheißung, dass sein Evangelium wie der Stein sein wird, der sich ohne das Zutun von Händen vom Berg löst, dahinrollt und die ganze Erde erfüllt, wie Daniel es in einer Vision gesehen hat. Ein großes Wunder ereignet sich vor unseren Augen. Ich möchte mit Ihnen 184 Jahre zurückschauen, in das Jahr 1823. Es war im Monat September, in der Nacht vom 21. zum 22. September, um genau zu sein. Der Knabe Joseph Smith sprach an diesem Abend vor dem Schlafengehen ein Gebet. Er bat den Herrn, ihm seine Leichtfertigkeit zu vergeben. Dann geschah etwas Wundersames. Er sagte, während ich so dabei war, Gott anzurufen, bemerkte ich, wie in meinem Zimmer ein Licht erschien, das immer stärker wurde, bis es im Zimmer schließlich heller war als am Mittag. Gleich darauf wurde an meinem Bett eine Gestalt sichtbar. Er nannte mich beim Namen und sagte zu mir, er sei ein Bote aus der Gegenwart Gottes zu mir gesandt und heiße Moroni. Gott habe eine Arbeit für mich zu tun und mein Name werde bei allen Nationen, Geschlechtern und Sprachen für gut und böse gelten. Ja, man werde unter allem Volk sowohl gut als auch böse von ihm sprechen. Der Junge muss verblüfft über das gewesen sein, was er da hörte. In den Augen derer, die ihn kannten, war er schlicht ein mittelloser, ungebildeter Bauernjunge. Er besaß kein Vermögen. Seinen Nachbarn ging es genauso. Seine Eltern konnten sich als Farmer gerade so über Wasser halten. Die Gegend, in der sie wohnten, war ländlich und weitgehend unbekannt. Sie waren einfache, gewöhnliche Leute, die sich bemühten, durch harte Arbeit ihr Überleben zu sichern. Und doch sagte ein Engel Gottes, Josephs Name werde bei allen Nationen, Geschlechtern und Sprachen für gut und böse gelten. Wie konnte das sein? Diese Beschreibung trifft in der ganzen Welt zu. Jetzt, wenn wir auf die Gründung der Kirche vor 177 Jahren zurückblicken, staunen wir, was bereits alles geschehen ist. Als die Kirche 1830 gegründet wurde, gab es nur 6 Mitglieder, nur eine Handvoll Gläubige, die alle in einem größtenteils unbekannten Dorf zu Hause waren. Heute sind wir die viert- oder fünftgrößte Kirche Nordamerikas und haben in jeder bedeutenden Stadt eine Gemeinde. Heute blühen Pfähle Zions in jedem Bundesstaat der Vereinigten Staaten. In jeder Provinz Kanadas, in jedem Bundesstaat Mexikos, in jedem Land in Mittelamerika und in ganz Südamerika. Überall auf den britischen Inseln und Europa, wo sich über die Jahre Tausende der Kirche angeschlossen haben, findet man Gemeinden. Dieses Werk hat die baltischen Länder erreicht und dehnt sich weiter auf Bulgarien, Albanien und andere Gegenden in diesem Teil der Welt aus. Es erstreckt sich über das riesige Gebiet Russlands. Es reicht in die Mongolei hinein und durch alle asiatischen Länder hindurch bis zu den Inseln des Pazifiks, bis nach Australien und Neuseeland und bis nach Indien und Indonesien. Es gedeiht auch in vielen Ländern Afrikas. Die Generalkonferenz wird über Satellit und auf andere Weise in 92 verschiedenen Sprachen übertragen. Und dies ist erst der Anfang. Dieses Werk wird weiter wachsen und gedeihen und sich auf der ganzen Erde ausbreiten. So muss es sein, wenn sich Moronis Verheißung an Joseph Smith erfüllen soll. Dieses Werk ist einzigartig und herrlich. Es unterscheidet sich grundlegend von jedem anderen mir bekannten Gebilde aus Religionslehren. Als Jesus auf Erden wandelte, sagte er, das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Joseph erlebte im Alter von 14 Jahren in seiner herrlichen ersten Vision etwas, was sich von allem unterschied, was Menschen bisher erlebt hatten und was aufgezeichnet war. Zu keinem anderen Zeitpunkt, über den es Aufzeichnungen gibt, sind Gott, unser ewiger Vater, und sein geliebter Sohn, der auferstandene Herr, gemeinsam auf der Erde erschienen. Bei der Taufe Jesu durch Johannes im Jordan war die Stimme Gottes zu hören, aber er zeigte sich nicht. Auf dem Berg der Verklärung ertönte die Stimme Gottes erneut, aber nirgendwo ist verzeichnet, dass er auch erschienen ist. Stephanus sah den Herrn zur Rechten des Vaters stehen, aber sie sprachen ihn nicht an und gaben ihm keine Anweisung. Nach seiner Auferstehung erschien Jesus auf der westlichen Erdhälfte den Nephiten. Die Stimme des Allmächtigen war dreimal zu hören, als er den auferstandenen Christus ankündigte. Doch der Vater selbst zeigte sich nicht. Wie bemerkenswert war doch diese Vision im Jahr 1820, als Joseph im Wald betete und vor seinen Augen sowohl der Vater als auch der Sohn erschienen. Einer von ihnen redete ihn an, nannte ihn beim Namen und sagte, dabei auf den anderen deutend, dies ist mein geliebter Sohn, ihn höre. Etwas derartiges war nie zuvor geschehen. Es stellt sich die Frage, warum es so wichtig war, dass sowohl der Vater als auch der Sohn erschienen. Der Grund liegt meines Erachtens darin, dass sie die Fülle der Zeiten einleiteten. Die letzte und abschließende Evangeliumszeit, in der alles, was zu den vorangegangenen Evangeliumszeiten gehört hatte, zusammengefasst werden sollte. Das letzte Kapitel in der langen Chronik des Umgangs Gottes mit den Menschen auf der Erde wurde aufgeschlagen. Nach dem Tod des Erretters war die von ihm gegründete Kirche nach und nach vom Glauben abgefallen. Die Worte Jesajas waren in Erfüllung gegangen, der gesagt hatte, die Erde ist entweiht durch ihre Bewohner, denn sie haben die Weisung übertreten, die Gesetze verletzt, den ewigen Bund gebrochen. Weil den Menschen klar war, dass sie das wahre Wesen Gottes kennen mussten, mühten sie sich ab, einen Weg zu finden, ihn zu definieren. Gelehrte Geistliche debattierten darüber. Als Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert zum Christentum übertrat, berief er eine große Versammlung dieser Gelehrten ein. Er hatte die Hoffnung, dass sie zu einem gemeinsamen Schluss kommen würden, was das wahre Wesen der Gottheit betrifft. Doch ihnen gelang lediglich ein Kompromiss zwischen den verschiedenen Standpunkten. Das Ergebnis war das Nizäische Glaubensbekenntnis aus dem Jahr 325 nach Christus. Aus ihm und den darauffolgenden Glaubensbekenntnissen wurde seither für den Großteil der Christenheit die theologische Grundlage in Bezug auf das Wesen der Gottheit. Ich habe sie alle mehrfach gelesen. Ich kann sie nicht verstehen. Ich denke, dass auch andere sie nicht verstehen können. Ich bin mir sicher, dass auch der Herr wusste, dass viele sie nicht verstehen würden. Und so erschienen im Jahr 1820 der Vater und der Sohn in dieser unvergleichlichen Vision dem Knaben Joseph. Sie redeten zu ihm in vernehmlichen Worten, und er sprach mit ihnen. Sie konnten sehen, sie konnten sprechen, sie konnten hören. Sie waren richtige Personen, sie hatten Substanz. Sie waren keine eingebildeten Wesen. Sie waren Wesen mit einem Körper aus Fleisch. Und auf dieser Erfahrung beruht unsere einzigartige und wahre Erkenntnis vom Wesen der Gottheit. So ist es nicht verwunderlich, dass Joseph Smith, als er 1842 die Glaubensartikel verfasste, den folgenden an die erste Stelle setzte: Wir glauben an Gott, den ewigen Vater, und an seinen Sohn Jesus Christus und an den Heiligen Geist. Darauf folgte, wie Sie alle sehr gut wissen, eine wahre Wolke von Zeugen, wie Paulus es prophetisch beschrieben hat. Zuerst kam Moroni mit den Platten, von denen das Buch Mormon übersetzt wurde. Das war eine einzigartige und bemerkenswerte Sache. Josephs Geschichte von den Goldplatten erschien absurd. Sie war nur schwer zu glauben und leicht in Frage zu stellen. Hätte er dieses Buch aus eigenem Vermögen schreiben können? Hier ist es, Brüder und Schwestern, und jedermann kann es sehen, anfassen, lesen. Jeder Versuch, seinen Ursprung anders zu erklären, als Joseph es getan hat, ist am eigenen Anspruch gescheitert. Joseph besaß nur wenig Bildung, und doch brachte er in kürzester Zeit die Übersetzung hervor, die in der Druckfassung über 500 Seiten ausmacht. Paulus hat verkündet, durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen wird jede Sache entschieden. Jahrhundertelang stand die Bibel allein da. Sie ist ein kostbares und wunderbares Buch. Jetzt gibt es einen zweiten Zeugen, der die Göttlichkeit Christi kundtut. Das Buch Mormon ist, soweit ich weiß, das einzige je veröffentlichte Buch, das die Verheißung enthält, dass man durch die Macht des Heiligen Geistes erkennt, dass es wahr ist, wenn man es gebeterfüllt liest und darüber betet. Seit der Erstauflage in einer Druckerei im ländlichen Palmyra im Staat New York sind über 133 Millionen Exemplare gedruckt worden. Das Buch ist in 105 Sprachen übersetzt worden. Vor noch nicht langer Zeit wurde es als eins der 20 einflussreichsten Bücher, die je in Nordamerika erschienen sind, genannt. Vor kurzem wurde ein Exemplar aus der Erstauflage für 105 Millionen Dollar verkauft. Doch auch die preisgünstigste Taschenbuchausgabe des Buches ist für den Leser, der sich an den Worten und der Botschaft darin erfreut, genauso wertvoll. Über all die Jahre hinweg haben Kritiker versucht, es zu erklären. Sie haben sich dagegen ausgesprochen, sie haben es ins Lächerliche gezogen. doch es hat sie alle überdauert und es hat heute größeren Einfluss als jemals zuvor in seiner Geschichte. In dieser Abfolge von Ereignissen schloss sich als nächstes die Wiederherstellung des Priestertums an. Es wurde von auferstandenen Wesen übertragen, die es trugen, als der Erretter auf Erden wandelte. Dies geschah 1829, als Joseph erst 23 Jahre alt war. Nach dem Empfang des Priestertums wurde am 6. April 1830 die Kirche gegründet. Joseph war damals ein junger Mann von noch nicht einmal 25 Jahren. Ich sage noch einmal, die Organisation der Kirche ist einzigartig und unterscheidet sich von der des althergebrachten Christentums. Sie wird weitgehend von Laien geführt. Das Geniale daran ist die ehrenamtliche Arbeit. Während die Kirche gewachsen ist und sich überall hin ausgebreitet hat, haben Tausende und Abertausende gläubige und fähige Männer ihre Bemühungen geleitet. Heute kann ich nur über all das Wunderbare staunen, was Gott seinem erwählten Propheten offenbart hat, als dieser noch jung und weitgehend unbekannt war. Die Ausdrucksweise in diesen Offenbarungen übersteigt selbst die Fähigkeiten eines Menschen mit hoher Bildung. Gelehrte, die nicht der Kirche angehören und unsere einzigartigen Lehren nicht annehmen, fragen sich, warum dieses Werk unaufhaltsam voranschreitet und überall auf der Erde Menschen beeinflusst. All das haben wir dem Propheten Joseph Smith zu verdanken, dem Seher und Offenbarer, dem Apostel des Herrn Jesus Christus, der dazu vorherordiniert war, in dieser Generation als Werkzeug in der Hand des Allmächtigen hervorzukommen, um auf Erden das wiederherzustellen, was der Erretter lehrte, als er auf den Straßen Palästinas wandelte. Heute bekräftige ich Ihnen mein Zeugnis von der Berufung des Propheten Joseph Smith, von seinen Werken und davon, dass er als Märtyrer sein Zeugnis für die ewige Wahrheit mit seinem Blut besiegelt hat. Auch Sie können davon Zeugnis geben. So wie ich stehen auch Sie vor der einfachen Frage, ob Sie es als Tatsache ansehen, dass sich die erste Vision und alles, was ihr folgte, ereignet hat. Davon hängt ab, ob dies tatsächlich die wahre Kirche ist. Wenn sich dies alles wirklich ereignet hat, und ich bezeuge, dass es so ist, ist das Werk, dem wir uns widmen, das wichtigste Werk auf Erden. Ich gebe Ihnen mein Zeugnis, dass all dies, von dem ich gesprochen habe, wahr ist, und ich rufe den Segen des Himmels herab auf Sie. Möge der Herr, wie er es verheißen hat, die Schleusen des Himmels öffnen und Segen auf sie herabschütten. Vergessen Sie nie, dass er dies verheißen hat und dass er die Macht und Fähigkeit hat, dafür zu sorgen, dass es in Erfüllung geht. Darum bete ich, grüße Sie herzlich und segne Sie im heiligen Namen unseres Erlösers, ja, des Herrn Jesus Christus. Amen.
Our salvation is saved on the Lord. His name. Our beloved Heavenly Father,
unser lieber himmlischer Vater, am Ende dieser historischen Konferenzversammlung danken wir dir demütig, dass wir deinen Geist verspürt haben, als wir die wunderbare Musik gehört haben und Rat und Belehrung von deinen Dienern empfangen haben. Wir beten darum, Vater, dass wir den Wunsch und die Entschlossenheit haben, die Grundsätze, die uns gelehrt wurden, im täglichen Leben anzuwenden. Wir sind dankbar, dass wir deine Söhne und Töchter sind, und wir sind sehr dankbar für deine Liebe und dass du uns anhaltend unterstützt. Wir sind dankbar, himmlischer Vater, für deinen geliebten Sohn, unseren Erlöser Jesus Christus, und das Sühnopfer, das er für uns gebracht hat. Wir sind dankbar für den Propheten Joseph Smith und für die Wiederherstellung des Evangeliums in diesen letzten Tagen. Dankbar für den lebenden Propheten, den wir heute haben, Präsident Pinckley, für seine guten Ratgeber, Präsident Monson und Präsident Eyring, und für das Kollegium der 12 Apostel, die wir als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigen. Wir beten für sie und ihre Familien. Wir beten darum, dass dein herrliches Werk die Erde erfüllen möge und dass alle, die den Wunsch haben, dein Wort zu hören, erreicht werden mögen. Wir danken dir, Vater, für all deine Segnungen. Im Namen Jesu Christi. Amen. Dies war eine Übertragung von der 177. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.